läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Jens Riva.
Hallo und willkommen zum Start in die Woche.
Guten Abend auch von mir.
Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik in dieser Dimension noch nicht gegeben. 26 Reichsbürger vor Gericht, demnächst auch er, der Anstifter und Anführer des angeklagten Verschwörernetzwerks, Prinz Reuß, hier bei seiner Festnahme vor knapp anderthalb Jahren. Insgesamt 3 Prozesse in 3 Städten und hunderttausende Seiten Ermittlungsakten, in denen genau beschrieben steht, wie die Angeklagten den Reichstag stürmen, die Republik zerschlagen und eine Militärdiktatur errichten wollten. Zum Auftakt des ersten Prozesses heute in Stuttgart wird deutlich, es geht wohl nicht nur um eine Gruppe, die irgendwelchen kruden Fantasien freien Lauf gelassen hat. Es geht mutmaßlich um real geplanten Terror. Tim Diekmann.
Vor historischer Kulisse startet heute ein Prozess, der für sich selbst genommen bereits geschichtsträchtig ist. In Stuttgart-Stammheim, dort, wo sich einst RAF-Terroristen verantworten mussten, startet am Morgen das größte Terrorverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Wegen des großen Interesses startet die Hauptverhandlung erst gut anderthalb Stunden später. Es ist der erste von insgesamt 3 Prozessen gegen mutmaßliche Mitglieder einer Gruppierung, die den gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant haben soll. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen. In Stuttgart geht es um den militärischen Arm der Vereinigung.
Diesen bewaffneten Einheiten kam die Aufgabe zu, auf regionaler Ebene den Umsturz mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Hierzu sollten insbesondere lokale Repräsentanten der bestehenden staatlichen Ordnung beseitigt werden im Rahmen sogenannter Säuberungsaktionen. Dies schloss deren Tötung mit ein.
Bundesweit sollten demnach sogenannte Heimatschutzkompanien entstehen. Als Mitglieder hätten die Angeklagten ehemalige und aktive Soldaten und Polizisten engagieren wollen. Zum Führungsstab des militärischen Arms zählt laut Anklage auch ein ehemaliger Elitesoldat des Kommandos Spezialkräfte. Der vermeintliche Kopf der Gruppierung, der Geschäftsmann Heinrich der 13. Prinz Reuß, muss sich demnächst in Frankfurt in einem Prozess verantworten. In seinem Jagdschloss in Thüringen hat sich laut Anklage mehrfach der sogenannte Rat der Gruppierung getroffen. Die oberste Führungsriege, eine Art Schattenkabinett. Von hier soll auch der Plan der sogenannten Heimatschutzkompanien stammen. Rund 23.000 Reichsbürger soll es in Deutschland geben. Der Verfassungsschutz hält jeden 10. für gewaltbereit. Manche glauben auch an Verschwörungsmythen wie etwa der Existenz von Echsenmenschen. Die Umsturzfantasien der Gruppe Reuß haben aber selbst für Experten eine neue Qualität.
Wenn diese Gruppe erfolgreich gewesen wäre, ihren Plan umzusetzen, wäre das ein Signal gewesen an militante, gewaltbereite Netzwerke und Gruppen im ganzen Land, dass es jetzt losgeht. Man hätte damit rechnen können, dass es zu Entführungen, zu vielleicht sogar Ermordungen, zu Erstürmungen öffentlicher Orte kommt, zur erheblichen Gefährdung für die öffentliche Sicherheit. Und nicht zuletzt hätte es die Demokratie nachhaltig beschädigt.
Das Bundesinnenministerium will die Szene deshalb besonders im Blick behalten. Das Gewaltpotenzial der Gruppierung habe sich bei einem Einsatz in Reutlingen gezeigt.
Ich nehme die sehr ernst, weil wir sehen, dass ja bei Durchsuchungsmaßnahmen betreffend dieses Terrorvorwurfs wurden ja 2 Polizeibeamte verletzt, weil sie gleich geschossen haben. Sie sind bewaffnet, Reichsbürger, und das macht sie so gefährlich.
2 der Angeklagten gaben heute bekannt, dass sie sich zu den Anklagepunkten äußern und diese bestreiten wollen. Ihre Verteidiger beantragten die Einstellung des Verfahrens. Der Reichsbürgerprozess in Stuttgart mit 22 Verteidigern, 5 Richtern und 700 Aktenordnern. Schon jetzt ein echtes Mammutverfahren.
Frank Bräutigam, Leiter der ARD-Rechtsredaktion, der den Prozessauftakt in Stuttgart beobachtet hat. Frank, ein Mammutverfahren an 3 Orten. Stuttgart, Frankfurt am Main und München. Warum 3 Prozesse und nicht einer?
Also Grund 1, in welchem Gerichtssaal hätte dieser Mammutprozess stattfinden sollen? 26 Angeklagte mit ihren Verteidigerinnen und Verteidigern. Das ist nicht banal, dieser Saal. Den würde ich gerade auch nicht sehen. Also der neu gebaute Saal hier in Stuttgart-Stammheim, der ist mit den 9 Angeklagten heute hier und ihren Verteidigern schon ziemlich voll, mit bisschen Luft nach oben, also Grund 1. Dann, ein Mammutprozess würde sehr, sehr lange dauern. Das war zumindest das Argument der Ankläger. Und man könne nicht so gut auf die einzelnen Angeklagten und deren Belange eingehen. Das sind die Gründe, aber man kann auch nicht wegreden, diese drei Prozesse, das ist nicht banal. Man muss in jedem einzelnen der Prozesse feststellen, liegt da eine terroristische Vereinigung vor. Und es wird auch mal Situationen geben, ja, der Zeuge in Frankfurt hat doch das gesagt, und dann wird es zu einer Art Ping-Pong-Spiel zwischen diesen Gerichtssälen kommen können. Und das haben die Verteidiger heute auch schon kritisiert, dass sie da gar nicht so richtig effektiv verteidigen könnten.
Und mal aus Perspektive der Verteidigung geschaut, was hält sie den Vorwürfen entgegen? Was ist ihre Strategie?
Ja, nachdem die Anklage heute Morgen verlesen war, war am Nachmittag auch Zeit für erste Gegenerklärungen der Verteidigung. Und da war so der Kern der Entgegnung, na, hier wird zu viel über einen Kamm geschert. Es sei nicht so, dass alle der Angeklagten der Reichsbürgerideologie nachhängen, nicht jeder hänge Verschwörungstheorien nach und habe Waffen zu Hause gehortet. Da müsse man jeden Fall einzeln betrachten. Und das ist aber auch ganz normal. Es ist der Anfang eines großen Prozesses. Die Vorwürfe sind im Raum, die Verteidigung hält dagegen. Es gilt erstmal die Unschuldsvermutung und jetzt geht das los. Das wird einer der längsten und komplexesten Prozesse, die die deutsche Justiz erlebt hat. Das wird eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Frank Bräutigam, danke für diese Einschätzung. Frank Bräutigam aus unserer Rechtsredaktion.
Gerne.
Und zum Prozessauftakt hat Martin Kaul aus der Investigativredaktion des Westdeutschen Rundfunks diese Meinung.
Denken Sie vielleicht auch, dass das alles nur Spinner sind? Diese Reichsbürger, das scheinen Leute zu sein, die glauben an Echsenmenschen, halten das Gebiet, in dem wir leben, für ein Kaiserreich. Aber Vorsicht, das Verfahren in Stuttgart zeigt, dass es um mehr geht. Erstens, sie haben Waffen. Allein über 380 Schusswaffen wurden bei Ermittlungen in dem Verfahren gefunden. Und wer die Gelegenheit hatte, Einblick in die Ermittlungsakten zu nehmen, darf staunen. Auch Munition aus Altbeständen der Bundeswehr soll dabei gewesen sein. Gefunden bei einem Mann, der zuvor wenig aufgefallen war. Schöne Grüße aus der Nachbarschaft. Zweitens, die Szene ist vernetzt, gründet immer wieder Strukturen. In Stuttgart sitzt ein Mann vor Gericht, aktiver Soldat, bis die Ermittler ihn in Haft nahmen. Nach Feierabend bei der Bundeswehr soll er eine Art Miliz mit aufgebaut haben, mit Organigramm gegen den Staat bundesweit. Drittens, der Quatsch mit den Echsenmenschen. Diese Erzählung, dieser Unfug, der hat System. Man kann es bei rechtsextremen Vordenkern nachlesen. Wenn es gelänge, sagt einer von ihnen, den Irrationalismus, das heißt das Verrückte, die Aufwallung, den Irrsinn, im Kampf gegen das Establishment zu bündeln, dann haben wir Revolution. Was manche für Spinnereien halten, ist kein Zufall, sondern es ist Teil einer Strategie und vielleicht kommt sie auch in ihren Telegram-Gruppen an. Diese Strategie heißt Zersetzung. Jahrzehntelang wurde rechter Terror in Deutschland verharmlost, nicht erkannt, Fremden zugeschrieben. Wir sollten den Fehler nicht nochmal machen. Und deswegen ist es richtig, dass der wehrhafte Rechtsstaat gegen Rechtsextremismus in die Vollen geht. Denn das war ja bei weitem nicht immer so.
Die Meinung von Martin Kaul. Was die Reichsbürger gerne sinnentfremdet für sich reklamieren, nämlich ihre Heimat schützen zu wollen mit selbst erfundenen Spielregeln einer Militärdiktatur, das gibt es auf freiheitlich-demokratischer Basis längst, den Heimatschutz der Bundeswehr. Der soll in der Not anpacken, bei Unglücken und Naturkatastrophen wie Hochwassern oder Waldbränden und in Kriegen und Krisen, wenn es darum geht, Häfen, Brücken, Kraftwerke und andere Infrastrukturen zu sichern. Sowohl hauptamtliche Soldaten als auch Reservisten sind im Einsatz, aber auch Zivile, die sich fit genug fühlen, zwischen 18 und 45 Jahre alt sind und die Grundordnung hierzulande respektieren, können sich melden. Frei nach dem Motto, helfende Hände kann es nicht genug geben. Gerade übt der etwa 3000 Frau- und Mann starke Heimatschutz und Jan Koch war in Münster dabei.
Feindliche Kräfte auf 12 Uhr, Feuer frei!
Sie schützen ihre Heimat und in dem Fall ganz konkret ein Munitionslager vor Terroristen, Feinden, Eindringlingen. Es ist alles eine Übung für den Verteidigungsfall des Heimatschutzregiments 2 in der Warner Heide in der Nähe von Köln. Mehr als 200 Reservisten haben sich zu dieser Übung gemeldet auf Feldwebel Roman. Er ist für diesen Checkpoint zuständig, die Kontrolle passierender Autos, ob militärisch oder eben auch in diesem Fall zivil.
Ich finde, unsere Demokratie verteidigt sich im schlimmsten Fall nicht von alleine. Demokratie, finde ich, tatsächlich ist verteidigungswert. Das ist nicht vom Himmel gefallen, nicht von Gott gegeben. Und das ist absolut schützenswert. Ich habe selber Kinder und ich möchte, dass meine Kinder in Frieden und Freiheit aufwachsen.
Im Heimatschutz geht es aber nicht nur um Kontrollen, sondern auch um Sicherung von Militärgebäuden, um die Infrastruktur im Inland, in Kriegs- und Katastrophenfällen und eben nicht um einen Einsatz an der Front. Unter den Teilnehmenden sind viele Reservisten. Das sind automatisch alle, die mindestens einen Tag gedient haben, aber eben keine Berufssoldaten sind. Hier bei der Übung sind auch junge freiwillige Wehrdienstleistende, wie Gefreiter Tobias, der auf einen Studienplatz wartet.
Ich habe vorher eine Polizeiausbildung angefangen und bin jetzt halt in der Lücke, wo ich diese schließen möchte und habe gesagt, ich möchte was Sinnvolles für Deutschland machen bzw. mich auch weiterhin engagieren.
Engagieren wollen sich im Heimatschutz gerade so viele wie selten zuvor, sagt die Bundeswehr. Und das sei auch wichtig, denn bis 2027 wollen sie die Zahl der Heimatschützer verdoppeln. Allein in Nordrhein-Westfalen haben sich für die gerade stattfindenden Übungen 1300 freiwillige, ehemals gediente Soldaten gemeldet und sogar 370 Menschen, die in ihrem Leben noch nie gedient haben, berichtet der Kommandeur des Landeskommandos NRW.
Für mich ist es sehr ermutigend, dass wir in einer Zeit, wo die Ukraine Konfliktlagen und jeden Abend in die Wohnzimmer unseres Volkes übertragen wird, Menschen haben, die sich für den Dienst interessieren, die ihren Dienst im Heimatschutz leisten wollen.
Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in Niedersachsen üben sie in diesen Wochen für den Ernstfall, ob gegen den Feind zu Land oder aus der Luft. Auch unter ihnen einige Quereinsteiger ohne Bundeswehrerfahrung.
Ich hatte das überlegt, als ich nach dem Abitur überlegt hatte, okay, was studiere ich, wo studiere ich, war die Bundeswehr natürlich eine Option, das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und das war jetzt die Möglichkeit, mit Studium, Beruf, das einfach noch nebenbei ganz gut zu vereinbaren.
Es kommt aber immer auf den Arbeitgeber an, stellt er jemanden frei oder eben nicht. Das weiß auch Feldwebel Roman. Er ist Landesbeamter, für ihn klappt es ganz gut. Und so können sie noch bis Donnerstag hier weitermachen. Dann sind 2 Wochen Ausbildung vorbei und es geht wieder zurück in den Alltag bis zur nächsten Übung.
Die Heimat, in diesem Fall unsere Demokratie, zu schützen gilt es auch, wenn auf Demonstrationen zu lesen ist, Kalifat ist die Lösung. Wie hier am Sonnabend bei einer Islamistendemo in Hamburg. Was vor allem sagen soll, strenge Religionssitten anstelle des demokratischen Rechtsstaats würden für Ordnung sorgen. Denn ein Kalif als Herrscher ist sowohl weltliches Oberhaupt als auch der Glaubenswächter einer Rechtsordnung, die von einem Gott gesetzt wurde. Weil die Demonstration wegen der Meinungsfreiheit im Vorfeld nicht verboten wurde, diskutiert man in der Politik jetzt umso heftiger darüber, welche Konsequenzen die Demo haben sollte und warum die Polizei währenddessen nicht eingegriffen hat.
Ihr Protest ist straff organisiert, die Transparente massenhaft vorbereitet. Wie nach Drehbuch werden die Teilnehmer aufgestellt, Männer und Frauen getrennt. Es wirkt wie eine große Machtinszenierung, mitorganisiert von der Gruppe Muslim Interaktiv, die der Verfassungsschutz als extremistisch einstuft. Kalifat ist die Lösung, heißt es hier. Von der Bühne gezielte Drohungen gegen Medien und Politik.
Wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, würdet ihr für das, was eure Hände vor uns geschickt haben, zur Rechtswirtschaft gezogen!
Für solche Proteste mobilisieren sie in den sozialen Netzwerken. Muslim Interaktiv hat zehntausende Follower. Aushängeschild der Gruppe ist er, Rahim Boateng, ein Lehramtsstudent aus Hamburg.
Das sind vor allem junge Männer, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, hier sozialisiert wurden, hier in die Schulen gegangen sind. Also da kommen wir mit Forderungen nach Abschiebung alleine nicht wirklich weiter, sondern das ist schon ein komplexeres Problem, wo wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen sehr klare politische Maßnahmen brauchen.
Der Hamburger Verfassungsschutz sieht eine Verbindung von Muslim Interaktiv zur verbotenen Hizbut-Tahir-Bewegung, die sich für ein Kalifat einsetzt. Diese Bilder aus Hamburg sind für die Bundesinnenministerin nicht akzeptabel.
Es geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es ist nicht vereinbar mit unserer demokratischen Grundordnung. Und deswegen gehen wir auch hart gegen die islamistische Szene vor.
Die Hamburger CDU-Fraktion war mit einem Verbotsantrag gegen Muslim Interaktiv auf Landesebene gescheitert. Wird die Gruppe also bundesweit verboten?
Sie wissen, dass mein Haus solche Verbote prüft und vorher nicht drüber redet.
Eins muss klar sein, alle Straftaten, überall dort, wo gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen worden ist, müssen verfolgt werden.
Die Hamburger Demo sei friedlich verlaufen, so die Polizei. Trotzdem, die Staatsanwaltschaft will prüfen, ob Plakate mit verfassungswidrigen Inhalten gezeigt wurden. Bleibt die Frage, hätte man die Kundgebung nicht im Vorfeld verbieten können?
Alle Juristen haben uns gesagt, dass das, was wir an Tatsachen haben, nicht für ein Verbot wird ausreichen können. Was wir aber getan haben, durch strenge Auflagen, zumindest das aus unserer Sicht rechtlich Mögliche hier zu verhängen, um diese Versammlung eben zu beschränken.
Mehr als 1.000 Teilnehmer sind am vergangenen Samstag bei der islamistischen Demo dabei. Sie protestieren lautstark gegen eine angeblich islamfeindliche Politik und Medienberichterstattung, inszenieren sich selbst als Opfer. Vor der Kamera werden sie allerdings schmallippig.
Darf ich fragen, warum Sie diese Demo heute machen?
Kein Kommentar.
Wir haben Sie auch angefragt für ein Interview. So. Warum geben Sie uns kein Interview?
Kein Kommentar.
Keine Erklärung, aber sie mobilisieren weiter, auch im Netz. Islamistische Propaganda dürfte Behörden und Politik wohl noch länger beschäftigen.
Israel hat die große Offensive auf Rafah längst angekündigt. Also die Stadt ganz im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten, wo Hunderttausende seit Monaten in Zeltstädten hausen, dorthin geflüchtet, oft hungernd, ohne Perspektive. Der Großangriff, eine weitere Reaktion auf den Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel im Oktober, könnte allerdings abgewendet oder zumindest verschoben werden. Es hängt wohl vieles daran, was Gespräche an gleich mehreren Orten ergeben. In Riad, in Saudi-Arabien, wo Außenminister mehrerer arabischer und westlicher Staaten zusammengekommen sind, und in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, wo eine Delegation der Terrorgruppe Hamas über einen Vorschlag Israels berät, der die Freilassung israelischer Geiseln und eine Waffenruhe vorsieht. Die Menschen in Rafah, sie bangen und sie warten. Simon Riesche.
Rauchsäulen über Rafah, dem Ort, auf den gerade so viele blicken. In Rafah werden verschleppte israelische Geiseln vermutet. Nach Rafah sind Hunderttausende palästinensische Zivilisten geflohen. In den letzten 24 Stunden hat das israelische Militär Rafah einmal mehr massiv bombardiert. Wir haben dieses Mädchen unter den Trümmern gefunden. 2 Monate ist sie alt, sie lebt, Gott sei Dank. Aber warum das Ganze? Hat sie eine Rakete in der Hand gehalten? Stand sie neben Panzern? Was war ihre Schuld? Was soll sie denn verbrochen haben? Das Leid Unschuldiger verringern, das sei doch das Ziel, sagen viele derer, die heute weit ab von Rafah im saudischen Riad miteinander über Gaza sprechen, bei einer Konferenz des Weltwirtschaftsforums. US-Außenminister Blinken ist gekommen, um mit Vertretern von arabischen und westlichen Staaten, darunter auch Bundesaußenministerin Baerbock, zu beraten. Der Amerikaner appelliert in Richtung Hamas, ein Angebot Israels anzunehmen, die Freilassung von Geiseln, dafür im Gegenzug eine Feuerpause und die Freilassung palästinensischer Häftlinge, darum geht es. Das, was Israel auf den Tisch gelegt hat, ist extrem großzügig. Im Moment steht nur noch die Hamas zwischen den Menschen in Gaza und einer Waffenruhe. Die Hamas muss sich entscheiden, und zwar schnell. Arabische Außenminister aber fordern, dass mehr Druck auf Israels Regierung ausgeübt werden müsse. Deren Ankündigung, eine Bodenoffensive auf Rafah im Falle eines Deals nur aufzuschieben, aber nicht abzusagen, sei zu wenig. Das Problem ist, dass Israel gerade kein Partner für uns ist. Dort regiert die radikalste Regierung aller Zeiten, angeführt von einem Premierminister, dessen Ideologie keine Zwei-Staaten-Lösung will. Vertreter der Hamas sind heute in Riad keine dabei. Sie beraten zeitgleich in Ägyptens Hauptstadt Kairo an einem geheimen Ort mit ägyptischen Unterhändlern. Auch eine israelische Delegation könnte bald nach Kairo reisen, hört man. Wird es einen Durchbruch geben? Experten sind vorsichtig. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Hamas einknickt und sich auf einen Deal einlässt. Es nicht zu tun, wäre für sie möglicherweise schlimmer. Aber selbst wenn, ich bin mir nicht sicher, dass die Israelis sich auch wirklich für einen Prozess einsetzen wollen, der zu einer humanitären Pause führt. Noch einmal zurück nach Rafah. Mit bloßen Händen beseitigen sie die Trümmer der jüngsten Luftangriffe. Die Hoffnung vieler hier bleibt, dass bald wirklich die Waffen schweigen werden und nicht nur über Feuerpausen und Frieden geredet wird.
Und jetzt nach Tel Aviv zu Christian Limpert. Christian, es ist der Tag der Gespräche gleich an mehreren Orten. Was ist jetzt am späten Abend der Stand der Dinge?
Es gibt bislang nichts Bahnbrechendes Neues. Nach wie vor warten viele auch hier in Israel auf eine Reaktion der Hamas, ob man nun dieses ägyptische Vermittlungsangebot annimmt. Da gibt es noch eben keine Reaktion der Hamas, denn tatsächlich hieße das, wenn die Hamas zustimmt, dass man einer Waffenruhe, einem Waffenstillstand zunächst mal einen Schritt näher käme. Israelische Medien melden, dass morgen eine israelische Delegation nach Kairo fliegen soll, also dass Verhandlungen dort weiter geführt werden sollen. Am Abend haben in Tel Aviv hier etwa 5000 Menschen demonstriert, dafür, dass Israel eben auch die Verhandlungen ernst nimmt. Sie haben auf Plakaten geschrieben, Rafah kann warten, die Geiseln eben nicht mehr. Gleichzeitig haben Umfragen aber auch gezeigt, dass etwa 70% der Israelis grundsätzlich eine Militäroffensive in Rafah im Kampf gegen die Hamas befürworten.
Es gab ja immer wieder Pläne, die Feuerpausen und Geiselfreilassungen vorgesehen haben. Was ist denn jetzt anders?
Es ist vor allem das Vermittlungsangebot, das von Ägypten ausgehandelt oder vorgelegt wurde, wonach beide Seiten zum ersten Mal auf Maximalforderungen verzichten würden. Die Hamas würde nicht mehr darauf bestehen, dass Israel aus dem Gazastreifen komplett abzieht. Israel wäre zunächst, wenn man das so sagen kann, zufrieden mit nur 33 Geiseln. Unklar ist momentan, wie lange eine solche Feuerpause dann ginge und wie viele palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen würden. Auch der Druck international ist auf beide Seiten groß. Dahinter steht aus meiner Sicht aber auch die Sorge, dass es eben dann, wenn dieser Deal nun nicht zustande kommt, doch zu einer Offensive auf Rafah kommt. Und das hieße, dass die Sorge der Amerikaner wahr werden würde, wonach Israel kein Konzept bislang vorgelegt hat, wie man 1,5 Millionen Menschen aus Rafah wirklich sicher evakuieren möchte vor einer großen Militäroperation dort.
Christian Limpert, vielen Dank für diese Information. Danke nach Tel Aviv. So, und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Jens. Ja.
Spaniens Ministerpräsident Sanchez bleibt im Amt. Das erklärte er nach fünftägiger Bedenkzeit, in der er öffentliche Termine abgesagt und mit Rücktritt gedroht hatte. Hintergrund ist eine Anzeige gegen seine Frau wegen Korruption. Sie kommt von einer Organisation, die rechtsextremen Kreisen nahesteht und scheint haltlos zu sein. Die Staatsanwaltschaft beantragte bereits die Einstellung der Vorermittlungen. Die Inflationsrate ist im April unverändert geblieben. Wie schon im März stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,2%. Das ergaben vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach sanken die Kosten für Energie. Teurer wurden Nahrungsmittel und Dienstleistungen. Westliche Banken sind trotz internationaler Sanktionen noch immer in erheblichem Umfang in Russland aktiv. Das hat eine Analyse der Financial Times ergeben. Zu den Hintergründen Samir Ibrahim.
Die Liste der europäischen Banken, die mit ihren Geschäften auch im vergangenen Jahr noch Gewinne in Russland gemacht haben, liest sich wie das Who is Who der Finanzbranche. Neben der italienischen UniCredit auch die ING, die österreichische Raiffeisenbank sowie die deutschen Branchengrößen, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Insgesamt haben sie im abgelaufenen Jahr in Russland rund 800 Millionen Euro an Steuern gezahlt. Den Gewinn dort haben die Banken gegenüber 2021 dabei verdreifacht. In der Kritik steht vor allem die Raiffeisenbank aus Österreich, die den meisten Umsatz erwirtschaftet hat. Die deutschen Finanzinstitute betonen, sie hätten ihre Aktivitäten dort bereits drastisch reduziert. Den Verkauf des Russlandsgeschäfts bezeichnen die Banken als besonders schwierig. Weil Russlands Banken vom internationalen Zahlungsverkehr SWIFT ausgeschlossen wurden, braucht das Land die westlichen Institute, damit die Unternehmen international noch Zahlungen abwickeln können.
Eine Woche nach dem Verschwinden des sechsjährigen Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde stellen die Einsatzkräfte ihre aktive Suche ein. Ab morgen werde nur noch konkreten Hinweisen auf den Verbleib des Jungen mit Autismus nachgegangen, teilte ein Polizeisprecher mit. Arian war vergangenen Montag vermutlich selbstständig von zu Hause weggelaufen. Seitdem hatten sich zahlreiche Menschen an der Suche nach ihm beteiligt. In Ostafrika gibt es weiterhin heftige Regenfälle. Nördlich der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist angesichts der Wassermassen ein Damm gebrochen. Die Fluten haben mehrere Häuser mitgerissen. Nach Angaben der Behörden gibt es mindestens 45 Tote. Das Unglück habe viele Opfer im Schlaf überrascht. Als Konsequenz ordnete die kenianische Regierung die Überprüfung aller Dämme und Stauseen an.
Der Schulhof ist ein ganz besonderes Biotop, eine fragile Community von Freundschaften und Abseitsstehern. Nur ein paar Brocken Deutsch zu sprechen, trägt nicht gerade zum Miteinanderverstehen bei. Ein großes Problem auch für die, die von Krieg und Zerstörung geflohen sind und die darüber nachdenken, ihre Ausbildung in Deutschland zu machen. In 11 von 16 Bundesländern werden Schüler in separaten Vorbereitungsklassen unterrichtet. Die ersten zarten Schritte in der schwierig zu lernenden deutschen Sprache. Ingrid Bertram und Marina Onniken haben sich mittendrin im Süden Kölns in einer dieser Klassen umgesehen.
Sophia kommt aus der zerstörten Stadt Mariupol. Vor einem Jahr ist die 15-jährige Ukrainerin nach Köln geflüchtet und lebt jetzt bei ihrer erwachsenen Schwester. Sie geht in die VK, die Vorbereitungsklasse in der Gesamtschule Rodenkirchen.
VK ist internationale Klasse für Leute, welche noch nicht auf Deutsch sprechen.
Okay. Macht das Spaß?
Ja, wirklich.
4 Stunden am Tag lernt sie hier mit anderen Kindern Deutsch, aber auch Mathe und Englisch. Manche sind geflüchtet, bei anderen haben die Eltern einen neuen Job in Deutschland gefunden.
My name is Ivica Pustachin. I come from Croatia.
Mein Name ist Ivan, ich komme aus Bulgarien.
Ich heiße Ina, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus der Ukraine.
Groß, größer, am größten. Deutsch als Fremdsprache ist eine Herausforderung.
Sophia, was bist du?
Ich bin größer.
Größer, super.
Ich bin größer.
Am größten.
Am größten.
2 internationale Vorbereitungsklassen gibt es an der Schule, mit Schülern aller Altersklassen. Maximal 2 Jahre haben die Kinder Zeit, so gut Deutsch zu lernen, dass sie dann dem normalen Unterricht folgen können. Hört sich machbar an, ist aber nicht so einfach.
Es ist nicht vergleichbar mit anderen Klassen. Es ist oft schönes Arbeiten, total, mit kleinen Gruppen, mit ganz wenigen. Und es kann aber sein, dass 2 Tage später hier 3 neue SchülerInnen vor der Tür stehen, aus 3 verschiedenen Ländern. Sie können auf Hallo, wie geht es dir nicht antworten und die anderen versuchen irgendwie Anschluss in der 9. Klasse zu finden. Und wir wissen meistens erst 1 Tag vorher, wenn jemand Neues kommt. Und dann, ja, kommen die hier rein und es geht wieder von vorne los.
Kerstin Garden leitet die Gesamtschule mit 1700 Schüler und Schülerinnen. Für die 2 Vorbereitungsklassen wurde ihr 1 Lehrerstelle vom Land zugewiesen. Aber die reicht nicht aus, um die Schüler ausreichend zu unterrichten. Deshalb muss sie improvisieren. Ihre vorhandenen Lehrkräfte müssen den restlichen Unterricht übernehmen.
Wir wollen gerne allen SchülerInnen in der Gesamtschule gerecht werden. Leistungsschwächeren ebenso wie Leistungsstärkeren. Und bemühen uns immer wieder darum. Aber da kommen wir an unsere Grenzen aufgrund der fehlenden Ressourcen.
Sophia ist hier die beste Schülerin und wird bald in die Regelklasse wechseln. Clara Faut hat viele auf diesem Weg begleitet und weiß, dass der Übergang schwer sein kann. Denn wenn ihre Schüler und Schülerinnen in den regulären Klassen starten, haben viele nur das einfachste Sprachniveau A1 erreicht.
Das klappt nicht. Sie können keine mündlichen Beiträge leisten. Sie schreiben, können keine Analysen formulieren. Weil wir natürlich recht früh, ich würde sagen, auf A1, A2-Niveau integrieren und dann müssen die Schüler echt arbeiten in den Regelklassen. Das ist kein leichter Übergang.
Und viele haben nicht nur Mühe mit der Sprache, sie haben oft Traumatisches erlebt, so wie Sophia. Sie ist bei ihrer Oma in Mariupol aufgewachsen, das seit 2 Jahren von Russland besetzt ist.
Ja, das war wirklich schwierig. Ne? Und meine Oma ist jetzt in der Mariupol. Noch immer, sie möchte nicht fahren zu uns. Ja, ich vermisse sehr.
Der Krieg hat die Familie auseinandergerissen. Die Musik hilft Sophia zu vergessen und zu verarbeiten. Für die Zukunft hat sie schon Pläne.
Ich möchte eine Ausbildung machen wie meine Schwester.
Oder vielleicht sogar das Abitur. Ihre Lehrerinnen trauen es ihr zumindest zu.
Ans andere Ende der Welt, nach Brasilien. Nicht selten bleiben schwarze Künstler und ihr Können dort, wo sie geboren sind, wie in den Favelas von Rio de Janeiro. Da können ihre Werke noch so außergewöhnlich sein. Die Kunstwelt ist immer noch meist eine der Weißen. Die Bilder von Maxwell Alexandre zeichnen das Leben der Schwarzen. Und es ist bunt bei ihm, auch wenn es im Alltag oft wehtut, wenn man erlebt, wie es ist, als Mensch aus der 2. Reihe behandelt zu werden. Der Maler hat es als einer von ganz wenigen geschafft, aus dem Elendsviertel in Rio in der internationalen Kunstbranche oben anzukommen. Und er sieht es als Chance, seine Werte auch denjenigen zu vermitteln, die sich ansonsten weniger für die Probleme der schwarzen Gemeinde interessieren würden. Bianca Leitner.
Haare entfärben in Rio. Der Künstler Maxwell Alexandre macht immer wieder solche Aktionen. Blonde Schwarze werden in Brasilien mit Kriminalität und Favela assoziiert. Beim Bleachen geht es um Befreiung von Stigmatisierung und Ermächtigung der Schwarzen. Maxwell ist der Shootingstar in Brasiliens Kunstszene. Er malt großflächige Werke über den Alltag der Schwarzen. Es geht viel um Polizeigewalt, Hip-Hop, Rassismus. Dabei ist seine Herkunft aus der Favela Rocinha im Süden Rios für ihn Inspiration und Problem zugleich. Ich bin ein schwarzer Mann, der aus der Favela kommt. Aber dieses Stigma hatte ich schon immer. Ich weiß, dass es unmöglich ist, davon loszukommen, aber ich versuche es nicht ständig zu betonen. Die Rocinha, eine der größten Favelas Brasiliens. Hier wuchs Maxwell auf. Er interessierte sich für Fotografie und Videospiele, war Inlineskater. Künstler werden war nicht im Bereich des Vorstellbaren. Doch dann fing er irgendwann an zu malen. Maxwell wird zum Chronisten der Favela. Aus Geldmangel malt er auf Packpapier, mit Kohle, Schuhcreme, Haarprodukten. Die jüngste Ausstellung in Rio, ein Bruch. Der Maler der Schwarzen emanzipiert sich von seiner Rolle und malt plötzlich weiße Körper. Die Besucher überrascht. Ich finde es wichtig, dass uns ein schwarzer Mann, ein Künstler mit seiner Malerei, seine Perspektive auf weiße Haut zeigt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ob das widersprüchlich ist oder nicht, aber es ist interessant. Er bricht mit einem Paradigma. Er sorgt für Begegnungsorte zwischen Leuten aus der Stadt und der Favela und er bricht damit dieses ungeschriebene Gesetz, dass es Orte gibt, wo Schwarze nicht hingehören. Entstanden ist die Idee für die Ausstellung im Schwimmbad, in das Maxwell seit ein paar Jahren geht. Ein Kindheitstraum, denn in den Favelas gibt es nur diese Plastikpools. Auch hier geht es darum, Räume, die eher Weißen vorbehalten sind, zu erobern. Doch als Künstler würde er diesen politischen Überbau inzwischen gerne loswerden. Ich glaube, die Politisierung meiner Arbeit ist wie eine Sucht vom Publikum und von der Presse. Man sieht meine Kunst mit diesen politischen Augen wegen meiner sozialen Herkunft, wer ich bin. Aber als Künstler sehe ich nur, wie das Licht auf der weißen Haut reflektiert. Das ist es, was mich interessiert. Maxwell wohnt seit einiger Zeit nicht mehr in Rocinha. Der Künstler hat die Favela verlassen. Aber die Favela wird wohl nie ganz den Künstler verlassen.
Der April verlässt uns aber, geht langsam zu Ende und damit auch der Monat des sprichwörtlich unsteten Wetters, Carsten. Wie geht's denn weiter?
Ja, wie es weitergeht, das zeigen uns im Grunde genommen zwei Fotos, heute Abend aufgenommen in Neumünster mit Blick Richtung West-Nordwest zum Sonnenuntergang. Nico Renkusik hat dieses Foto geschossen und zwar um 21.02 Uhr. Wir sehen die Wolkenunterkante leicht wellig. Rund 10 Minuten später sieht das Ganze deutlich dramatischer aus. Diese Wellenform wesentlich größer. Das hat auch meteorologisch einen Namen. Das ist eine sogenannte Kelvin-Helmholtz-Instabilität. Diese Instabilitäten entstehen, sehr selten übrigens, an der Grenze zweier Luftmassen, wenn der Wind in diesen Luftmassen aus unterschiedlichen Richtungen und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten weht. Und das konnte man sogar heute auf dem Satellitenfilm sehen. Hier ist Hamburg und nördlich davon Neumünster. Heute im Verlauf des späten Nachmittags und zum Abend zogen die kleinen klecksigen Wolken von Süd nach Nord und dann kamen aus Südwest, aus einer ganz anderen Richtung, diese hohen Wolken dazu. Wir haben das nochmal schematisch dargestellt und haben uns die Windverhältnisse angeschaut. In 1500 Metern Höhe über Neumünster wehte heute Abend der Wind aus Süd, in 3000 Metern Höhe hingegen aus Südwest. Wir hatten es also mit einer Winddrehung mit der Höhe zu tun und zwar mit einer Winddrehung nach rechts. Ganz wichtig, Meteorologen wissen warum, weil eine Winddrehung nach rechts bedeutet Warmluftzufuhr, Warmluftadvektion. Und deshalb sieht der Trend für Hamburg und für viele andere Orte in Deutschland so aus. Wir bekommen jetzt 3 Sommertage genau zum Monatswechsel. Und das Ganze geht schon einher mit oftmals einem leicht bewölkten Himmel, vor allem in der gesamten Osthälfte. Dort dann morgen viel Sonnenschein. Im Westen und Nordwesten ziehen jedoch immer wieder noch ein paar dichtere Wolkenfelder entlang. Dort gibt es ab und zu mal einen kurzen Regenschauer. Morgen Nachmittag vielleicht auch mal ein kurzes Gewitter. Meistens bleibt es aber freundlich und trocken und warm. Die Temperaturen nachts oftmals 7 bis 13 Grad, tagsüber. Morgen schon sehr verbreitet sommerliche 25 bis 27 Grad. In der Lausitz bis 29 Grad. Nur an der Ostseeküste bleibt es kühler. Und die weiteren Aussichten sehen folgendermaßen aus. Der 1. Mai, der Mittwoch. Sonne von früh bis spät mit nur ganz vereinzelten Gewittern bei bis zu 29 Grad. Erst am Donnerstag folgt dann dickeres Gewölk aus Südwesten und allmählich wieder kühlere Temperaturen.
Carsten, vielen Dank. Das würde ja in einigen Gegenden glatt für Hitze frei reichen, ne?
Unbedingt.
Wir machen auf jeden Fall Schluss für heute. Das war's mit den Tagesthemen.
Gleich nach uns sehen Sie eine Reportage über Schule, die ohne Druck und Stress auskommen soll.
Und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.